Nicht schlecht, Frau Specht, der Frauenfußball-Podcast. It's the most wonderful
time of the year. Und es ist die letzte Sendung Nicht schlecht, Frau Specht, für dieses Jahr. Deswegen wollen wir euch natürlich auch zumindest ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen. Aber wir haben natürlich auch wieder jede Menge Fußball auf dem Plan. Ich glaube, es war wirklich ein krasses Wochenende. Viele Unentschieden, Tore in der letzten Sekunde, geschlagene Favoriten. Also man kann sagen, wir haben wieder eine pickepackevolle Sendung. Und beim Thema pickepackevoll, Danny, komme ich gleich zur ersten Frage. Wie pickepackevoll ist denn schon deine Geschenkschublade? Also ich würde tippen, du bist jemand, der nicht auf den letzten Drücker alles besorgt.
Ich habe schon den Haken dran.
Das hab ich mir gedacht.
Also ich bin dann so tatsächlich dieser Streber, der früher auch in der Mathe-Klausur nach der Hälfte schon mit Gruppe 1 fertig war und dann noch Gruppe B auch noch gemacht hat, dass ich auch jetzt meine Weihnachtsgeschenke schon alle in der Tasche habe, dass mich jetzt noch andere fragen, sag mal, hast du noch eine Idee für den oder für die? Also da bin ich tatsächlich immer sehr früh dabei, weil ich auch so einer bin, der das ganze Jahr sich immer schon Notizen macht, wenn ich mal was aufschnappe. So. Und bei dir?
Vorbildlich. Ein paar habe ich schon, also zumindest für meine Freunde habe ich schon alles, das ist ja, da bin ich schon mal safe, aber gerade so Familie und irgendwie sind es immer mehr Kinder im Freundeskreis, da müssen wir noch so ein bisschen gucken, das ist echt, das ist irgendwie eine lange Liste mittlerweile, aber das ist eigentlich eine gute Idee, sich zwischendurch was aufzuschreiben, bei mir ist es eher so, ich schreibe mir zwischendurch immer auf, so was ich mir wünsche, das ist vielleicht, aber natürlich sollte man die anderen auch mitbedenken. Ja gut, aber wir wollen noch mal gucken, wie gut vorbereitet unser Gast vielleicht schon für die Weihnachtszeit ist. Wir holen uns mit ihr heute jede Menge Erfahrung in dem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass sie hier ist, Peggy Kuznick vom 1. FC Köln. Hallo.
Hi.
Peggy, wie sieht's aus? Hast du schon Geschenke besorgt?
Ja, habt ihr mich gerade auf den falschen Fuß erwischt, würde ich sagen. Ich bin eher so der Last-Minute-Shopper. Also Weihnachtsgeschenke habe ich ehrlich gesagt noch gar keins. Aber ist ja auch noch ein bisschen Zeit.
Das stimmt, ein bisschen ist noch Zeit. Und eher online oder bist du eher der in den Ladengänger?
Eigentlich eher online. Also es hat auch nicht so viel Zeit, in die Stadt zu gehen und die Geschenke zu besorgen. Und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ist ja da auch die Hölle los. Also ich bestelle eher online.
Aber dann musst du langsam, ne? Damit alles pünktlich noch ankommt.
Ja, das geht ja heutzutage sehr schnell. 1-2 Tagen sind die Geschenke da.
Ja gut, das stimmt auch wieder. Gut, wir wollen natürlich, bevor wir zum Fußball kommen, auch dich erstmal wieder ein bisschen persönlich kennenlernen. Das machen wir wie immer mit unserem Freundebuch und wie immer mit der ersten Frage. Man nennt mich auch. Hast du einen Spitznamen?
Peck. Man nennt mich auch Peck. Seit Köln.
Seit Köln, ja?
Ja. Es hat sich in Köln so irgendwie ergeben. Ich weiß nicht warum.
Weißt du noch, wer es war, oder?
Ja, die Maike Messmer. Die hat damit angefangen. Aber die ist gerade nicht, die spielt nicht mehr in der ersten, die spielt jetzt in der zweiten, aber als ich nach Köln kam, war sie noch in der ersten Mannschaft.
Okay. Dann machen wir mal weiter. Tagsüber trifft man mich hier. Was unternimmst du denn in Köln gerne? Da ich denke, da kann man jede Menge machen.
Also tagsüber trifft man mich im Büro, weil ich nebenbei noch arbeite, in einer Rechtsanwaltskanzlei. Und nach dem Training fahre ich dann halt ans Geisburgheim. Ab 15 Uhr oder ab 14 Uhr besser gesagt, bin ich am Geisburgheim anzutreffen.
Danny, du bist ja auch so ein erfahrener Kölner. Hast du da so einen Lieblingsort eigentlich auch? Oder bist du immer nur an Karneval in Köln unterwegs?
Ja, also am liebsten an Karneval. Ja.
Okay.
Aber ja, also es gibt ja viele, also belgisches Viertel kann man immer nur empfehlen. Also ich sag mal, ich mache mal einen Shoutout zum Spirits, meiner absoluten Lieblingscocktailbar überhaupt. Da bin ich sehr gerne, ja, wenn wir jetzt anfangen aufzuerzählen, wo man in Köln gerne sein kann, dann werden wir den ganzen Podcast füllen. Ist halt eine sehr, sehr aufregende Stadt. Aber ja, so alles so rund um belgisches Viertel ist schon ganz nett.
Das stimmt, ja. Belgische Viertel ist schon sehr schön. Vor allem im Sommer.
Wenn wir dann grob beim Thema Feiern sind, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Ich höre am liebsten, was hörst du denn so für Musik?
Ich höre am liebsten kölsche Musik und Schlager, ehrlich gesagt. Und Karnevals, also kölsche Musik, klar, Karnevalsmusik, ne? Kasala auch. Ja, Also da bekomme ich immer gute Laune und das höre ich ehrlich gesagt an. Und was halt in den Charts auch läuft. Querbeet.
Das ist ja jetzt aber schon sehr interessant, muss ich beides nachfragen. Du bist ja jetzt nicht das gebürtige kölsche Mädel. Oder ist, würdest du sagen, ich bin aber vom Naturell, bin ich einfach so, du fühlst dich als, ja, also sag, das ist schon fast jetzt für mich zu Hause, da fühle ich mich daheim, dahome.
Ja, ich lebe ja jetzt schon einige Jahre in der Gegend. Und ich weiß nicht, also mir gefällt es, mir gefällt die Mentalität, mir gefällt die Stadt. Und auch Karneval, muss ich sagen, gefällt mir. Und vor allem die Karnevalsmusik, die kölsche Bands. Und ja, ich bin jetzt kein kölsche Mädel, aber ich fühle mich da schon irgendwo auch heimisch. Auf jeden Fall. Ich komme ja aus Potsdam. Das ist eine ganz andere Gegend.
Genau, deswegen frage ich.
Das ist alles ein bisschen ruhiger und entspannter. Die Kölner sind ja irr. Nee, doch, ich fühle mich schon sehr wohl. Und wie gesagt, gerade die ganze kölsche Mentalität, das gefällt mir auf jeden Fall.
Und dann, ich habe recherchiert, habe ich mir auch sagen lassen beim Thema Schlager, dass der Herr Matthias Reim also ganz weit oben auf der Liste stehen soll und dann auch durchaus mal, ich würde, sagen wir mal, bei einem Urlaub im Sommer auf einer bekannten Insel alles stehen und liegen lassen wird, damit man den Mann noch sieht, oder?
Ja gut, diejenige, die das gesagt hat, das werde ich mit ihr unter vier Augen nochmal klären. Aber ja, seine Musik und seine Lieder gefallen mir auf jeden Fall und Helene Fischer halt auch, ne? Aber wir haben ihn auch mal auf Mallorca getroffen und das war auf jeden Fall eine interessante Begegnung. Da war man dann halt auch nicht mehr ganz so nüchtern, ne?
Du, aber ich...
Wie das halt so ist am Ballermann.
Ja, aber beim Thema Schlager rennst du bei mir alle offenen Türen ein. Markus weiß das, da sind wir musikalisch ein bisschen weit auseinander, aber ich stehe auch hier dazu. Matthias Reim, Reim 1, war mein erstes Album, damals noch auf MC. MC für die jüngeren Zuhörer, das waren Kassetten, das hatte man früher noch vor CD und Spotify.
Ja, kann ich auch noch. Ich bin ja wahrscheinlich auch dein Jahrgang. Oder?
Ein bisschen älter. Vielen Dank. eine 4 hast du noch nicht vorne, von daher.
Okay.
Ja, aber danke. Nee, also wie gesagt, Reim 1 war mein erstes Album und ich habe tatsächlich auch Matthias Reim vor 20 Jahren auf Ibiza getroffen. Bora Bora mit Matthias Reim. Ich sage, geil, das ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, weil es auch, würde ich auch ein Held meiner Jugend, stehe ich auch zu.
Ja, ist auch so. Ich bin für ihn ins Oberbayern gestürmt.
So, mit Schlappen.
Ja, ne? Ja, durch Glasscherben.
So,
anders. So muss das sein.
Richtig. Markus, wie ist das bei dir? Was war dein erstes Album oder
bei
welchem Künstler würdest du ekstatisch werden und barfuß durch Scherben laufen, nur um vorne in erster Reihe am Konzert zu sein?
Also ich glaube, mein erstes Album war tatsächlich die Schlumpfdisco.
Oh, das war von meinem Bruder auch. Ja. No, keine Schule.
Nee,
ich
auch
bin der Schlumpf von Cowboy Joe, man kennt mich im Schlumpf-Saloon. Ich bin der Schlumpf von Cowboy Joe, genau.
Und der Scatman-Schlumpf, ja, überragend.
Die Schlumpflieder sind überragend, auf jeden Fall.
Ich glaube, wenn man die wieder rausholen
würde. Aber die triffst halt nicht am Ballermann, ne?
Und irgendeinen Laden stürmen würde ich vielleicht für Robbie Williams und den einen oder anderen Rapper vielleicht, aber da gibt es einige, glaube ich. Ja gut, kommen wir vom Musikalischen vielleicht mal zum Filmischen. Was ist denn dein Lieblingsfilm? Und im Dezember muss ich natürlich fragen, dein liebster Weihnachtsfilm.
Puh, das ist eine gute Frage. Ja, mein Lieblingsweihnachtsfilm, gut, Kevin allein zu Hause, ne? Also, das ist halt so mit der erste Film, den ich auch jedes Jahr eigentlich gucke. Mein Lieblingsfilm an sich, ich mag halt den Schauspieler Liam Neeson und da eigentlich alle Filme.
Dann. Ja, Moment.
Oha.
Markus weiß, was jetzt kommt.
Ja, ja.
Also das ist
keine Fangfragen.
Nein, das ist keine Fangfrage, aber das ist ja quasi ein Elfmeter, noch nicht mal. Das ist freies Tor, den noch nicht mal Kollege Silva an die Latte setzen würde. Markus weiß jedes Jahr, wenn es um das Thema Weihnachten geht, dann gibt es nur einen Film und das ist tatsächlich Liebe. Und da ist Liam Neeson auch mit dabei. Deswegen, falls du ihn nicht kennst, Pflicht, den noch zu schauen. Tatsächlich Liebe, jedes Jahr.
Den kenne ich aber.
Ja, ist wirklich sehr gut.
Doch, ich mag den Schauspieler wirklich gern. Also gucke ich gern die Filme.
Ja, zu Recht, ist wirklich ein sehr guter Schauspieler.
Ja.
Absolut. Ich mag von Liam Neeson auch sehr gerne 96 Hours, mhm. was ja. ich bei 96 Hours spannend finde, dass der im Original Taken heißt und dann im Deutschen in 96 Hours übersetzt wurde. Und ich denke, das ja gut.
Ich glaube, das ist auch mit einer der bekanntesten Filme von ihm. Ne? Also, ja. den wahrscheinlich jeder gesehen hat.
Dann kommen wir jetzt von berühmten Schauspielern zu berühmten Sportlerinnen oder Sportlerinnen. Mein Lieblingssportler oder meine Lieblingssportlerin muss nicht Fußball sein.
Ja, mein Lieblingssportler, ja, ich bin eigentlich von klein auf Bayern-Fan gewesen. Deshalb Lothar Matthäus war halt so einer, den ich früher immer, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist so einer meiner Lieblingssportler. Ich kann ja jetzt noch mehrere aufzählen, aber das ist so von klein auf einer, wo ich gesagt habe, okay, cooler Fußballer. Deshalb bleiben wir auch beim Fußball.
Sehr gut, und dann bleiben wir noch mal komplett beim Fußball und gehen mal zur Frauenfußball-Bundesliga und damit zur Lage der Liga. Ich gehe noch mal ganz kurz die Ergebnisse des Spieltags durch. Also ich hatte es ja schon gesagt, viele spannende Ergebnisse, viele Unentschieden. Leverkusen gegen Wolfsburg 1:1. Sand gegen Hoffenheim, trotz Unterzahl Sand 1:1. Potsdam-Bayern 1:1. Jena verliert gegen Essen 0:4, Bremen gewinnt gegen Frankfurt und Freiburg-Köln eben das 2:2. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Wir gucken noch einmal ganz kurz in die Tabelle. Herbstmeister, damit der VfL Wolfsburg 26 Punkte, knapp gefolgt von den Bayern 25 Punkte. Hoffenheim auf 3, auch nur einen Punkt hinter den Bayern. Dann folgen Frankfurt 4, Potsdam 5, Leverkusen 6. Und ja, Mittelfeld ist auch sehr eng, Freiburg auf 7 mit 14 Punkten, Köln eben auf 8 mit 12 Punkten, Essen 11 Punkte Platz 9, Bremen 11 Punkte Platz 10 und Sand und Jena ein bisschen abgeschlagen mit 2 Punkten. Und ja, Peggy, dann kommen wir doch mal zum eurem Spiel und zum 2:2 gegen Freiburg ist, glaube ich, immer die typische Frage, ja, was ist es jetzt, ein Punkt gewonnen oder am Ende doch eher 2 verloren?
Ja, ich glaube, da gibt es zwei Seiten, wenn man das Spiel betrachtet. Am Ende, wenn man sieht, zu welcher Zeit wir die Tore bekommen haben, dann ist es natürlich 2 Punkte verloren. Aber wenn man den gesamten Spielverlauf betrachtet, dann ist es ein gerechtes Unentschieden. Nee, Freiburg hat uns schon in der zweiten Halbzeit sehr in unsere eigene Hälfte gedrängt. Und ja, wir können froh sein, dass wir da nicht schon früher das 2:2 bekommen haben. Und das, ja klar, wenn du dann in der 95. Minute das 2:2 kriegst, ist es ärgerlich und wir waren auch im ersten Moment alle enttäuscht, aber im Nachhinein muss man sagen, ist es okay.
Sharon Beck hat nach dem Spiel gesagt, dass ihr vor allen Dingen sehr hektisch aus der Kabine gekommen seid und in die zweite Halbzeit gestartet seid. Woran lag das?
Ja, Freiburg hat halt mit der Halbzeit quasi das 2:1 gemacht und dann gehen die auch mit Überwasser in die zweite Halbzeit rein und wir saßen halt in der Kabine und waren halt auch irgendwo ein bisschen verunsichert, ne? Und das hat sich dann halt mit der ganzen zweiten Halbzeit durch die ganze Mannschaft gezogen, dass wir da irgendwie nicht wirklich Fuß gefasst haben und keinen Ballbesitz mehr hatten, nur hinterhergelaufen sind, auch die entscheidenden Zweikämpfe quasi verloren haben. Und ja, dann war es eigentlich letztendlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir das 2:2 kriegen. Also wir hatten ja auch gar keine Torchancen mehr. Also alles das, was wir in den ersten 30 Minuten richtig gut gemacht haben, haben wir halt dann vermissen lassen. Und Freiburg hat halt, also muss man auch sagen, eine super Mannschaft. Viele junge, talentierte Spielerinnen. Und ich denke, für einen Zuschauer war es ein spannendes Spiel.
Bei der Gelegenheit kurz rein, wer es noch nicht mitbekommen hat, eine dieser jungen Spielerinnen verlässt die Bundesliga zur Winterpause. Heute Rebecca Knag, neue Herausforderung, wechselt nach Schweden. Sicherlich auch ein herber Verlust für Freiburg, war schon lange da auch eine, die ja der Mannschaft viel Halt gegeben hat. Also sie geht, fehlt dem SC Freiburg. Dann sind wir schon mal im Thema so Rückrunde, Hinrunde. 11 Spiele, 12 Punkte. Wie würdest du denn jetzt so die Hinrunde des ersten FC Köln zusammenfassen? Kleines Fazit.
Ja, durchwachsen. Wenn man jetzt unseren Tabellenplatz sieht, dann sind wir zufrieden, weil Stand jetzt hätten wir die Klasse gehalten und das ist unser Ziel. Aber ich spiele in der Abwehr und wenn man halt unsere Gegentore sieht, dann ist es halt nicht so zufriedenstellend. Deshalb denke ich, dass es sehr durchwachsen ist und dass wir halt den einen oder anderen Punkt vielleicht auch liegen gelassen haben. Obwohl, wenn man die Ergebnisse sieht jetzt vom Spieltag, dann weiß man auch, okay, man kann auch in Bremen verlieren und unentschieden spielen. Ja, klar haben wir uns da halt auch mehr erhofft. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, können wir zufrieden sein und drauf aufbauen.
Man stapelt natürlich jetzt tief und sagt natürlich, klar, wenn man weiß, wenn man schaut, der erste FC Köln in der jüngeren Vergangenheit, man will ja im Prinzip aus diesem Fahrstuhl raus, rauf, runter, jetzt ist man oben. Klar, man hat sich auch, haben ja alle gesagt, in diesem Jahr auch vor der Saison, der erste FC Köln ist kein typischer Aufsteiger. Jetzt sind es im Prinzip ja schon 9 Punkte Abstand. Wir haben es ja Woche für Woche durchgegangen. Das sah lange Zeit nicht so aus. Da war es irgendwie von Platz 7 bis Platz 12 ganz, ganz eng. Jetzt ist es ja doch ein bisschen, doch schon deutlich. Das heißt also, da muss doch eigentlich schon sehr, sehr viel schief gehen, damit es dann nicht klappt mit dem Klassenerhalt, oder?
Ja, aber im Fußball, ne, hat man schon viel erlebt. So 5 Euro ins Phrasenschwein. Ich denke, wir haben die wichtigen Spiele gegen Sand gewonnen, gegen Jena gewonnen. Wir haben in Bremen einen Punkt geholt, wir haben gegen Essen einen Punkt geholt und ja, klar hätten wir uns noch ein bisschen mehr erhofft auf den einen oder anderen Punkt, aber wir sind zwar kein typischer Aufsteiger, aber trotzdem sind wir Aufsteiger und es gibt halt auch viele Spielerinnen auch bei uns in der Mannschaft, die das erste Jahr erste Liga spielen und irgendwo setzt einen das ja auch ein bisschen unter Druck, ne? Wenn von allen Seiten gehört wird, ja, ihr schafft es locker und ihr seid kein typischer Aufsteiger. Trotzdem müssen wir uns erstmal beweisen und ja, das haben wir jetzt mit dem Tabellenplatz in der Hinrunde sicherlich schon mal den ersten Step gemacht.
Du hast gerade angesprochen, wo ihr die Punkte geholt habt. Also ihr habt auch tatsächlich nur gegen die 5 oberen Teams in der Liga verloren. Da kann man schon auch trotzdem sagen, dass es schon jetzt auch nicht unerfolgreich ist für einen Aufsteiger, oder?
Nee, das stimmt, aber man sieht ja auch, dass Bremen zum Beispiel gegen die Eintracht mal gewinnt oder Leverkusen gegen Wolfsburg einen Punkt holt und das sollte auch unser Ziel sein, dass man auch mal die Oberen ärgert und da halt irgendwie unangenehm ist und nicht immer nur sagt, okay, das sind jetzt die ersten 5 und da können wir sowieso nichts holen. Sondern ich finde, man sollte da auch mal punkten und ein Ausrufezeichen setzen. Und das ist auch unser Ziel für die Rückrunde, dass wir uns da weiterentwickeln und den einen oder anderen oben ärgern können.
Aber jetzt bist du ja auch schon, jetzt bist du schon ein paar Jahre auch in Köln. Du hast gesagt, vom Tabellenplatz von dem ist es deutlich besser. Was ist denn im Vergleich zu den 2 anderen Jahren, die du mit dem FC schon in der Bundesliga warst? Wo ist der Unterschied zu diesem Jahr? Wo habt ihr euch schon deutlich weiterentwickelt im Vergleich zu den Jahren, wo ihr dann immer abgestiegen seid?
Ja, man merkt natürlich auch die Unterstützung vom Verein, die enorm ist, auch vor der Saison, dass für die auch das Ziel war, wir wollen nicht wieder absteigen und die Strukturen haben sich geändert. Wir haben gute Trainingszeiten, wir haben vor 3 Jahren noch 19.30 Uhr trainiert, jetzt haben wir normale Trainingszeiten, wo man auch nachmittags trainiert. Also man merkt halt schon in der Struktur den Unterschied in der Mannschaft. Ist natürlich mehr Qualität auch jetzt als wie vor 3-4 Jahren noch, aber das ist auch der Unterstützung des Vereins geschuldet, dass es jetzt auch ernst gemeint ist, was ich das Gefühl vor ein paar Jahren nicht so hatte.
Da würde ich gerne mal nachbohren. Also ist ja super, dass so ein Verein dann auch sich hinterfragt, wenn man halt merkt, okay, wir sind vielleicht zu gut für die zweite, zu schlecht für die erste, sich hinterfragt, woran kann es liegen. Wie läuft dieser Prozess ab? Ist das hinter verschlossenen Türen oder geht man da auch mal, keine Ahnung, muss ich mir das vorstellen, dass der Vorsitzende da auch mal konkret auf dich zugeht als eine sehr erfahrene Spielerin? Gibt es da einen Dialog mit den Spielerinnen, um zu sagen, hey, wie sieht's bei euch aus? Was fehlt denn vielleicht noch oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, die Nicole Bender ist ja unsere sportliche Leiterin, die das übernommen hat. Und die sucht schon den Dialog auch mit den Spielerinnen und fragt, was wir noch brauchen, was wichtig für uns ist, wie wir uns wohlfühlen. Und ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass die Spielerinnen auch das Gefühl haben, angekommen zu sein und unterstützt zu werden aus jeglicher Position. Und das ist für die Entwicklung, sieht man ja, sehr wichtig.
Du hast auch gesagt, dass man die Unterstützung vom gesamten Verein mehr merkt. Du hast in einem Interview mit der Liga auch letztens gesagt, dass man auch merkt, dass die männlichen Profis sich mittlerweile mehr dafür interessieren. Inwiefern merkt man das?
Ja, wir sind ja alle auf einem Trainingsgelände am Geisbockheim. Da trainieren die Profis, da trainiert die U21, die U19. Und wenn man dann halt mal über den Parkplatz zum Auto läuft, dass halt, wenn der ein oder andere Profi kommt und sagt Glückwunsch zum Sieg, da merkt man ja auch, dass sie es mitbekommen, dass wir gespielt haben und dass wir gewonnen haben. Oder auch die U21-Spieler, die trainieren auch bei uns im Zelt, wo unsere Kraftgeräte sind. Und die fragen dann auch mal, wie läuft's oder wie war das Spiel? Wir haben gelesen, ihr habt gewonnen oder du hast ein Tor geschossen. Und da merkt man halt einfach viel mehr Interesse. Und das ist halt auch für die Wertschätzung der Frauenmannschaft. Man nimmt es ja auch wahr, dass da von der männlichen Seite, ob von den Profis oder der U21, viel mehr Interesse kommt. Oder was auch Instagram angeht, dass wir auch auf dem Instagram-Account von den Profis auch mal zu sehen sind. Und das, finde ich, ist schon sehr wichtig.
Du oder beziehungsweise der Verein hat ja auch so ein bisschen den Slogan spürbar anders. Wie könntest du das noch so ein bisschen beschreiben? Was ist denn so spürbar anders bei euch?
Die Mentalität. Also wenn man nach Köln fährt, gerade wenn man Karneval auch sieht, dieses Lockere und Lustige, manche Sachen werden halt auch nicht so ernst genommen. Also der Deutsche ist ja eigentlich ziemlich streng und pünktlich. Klar, das ist bei uns auch, Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Aber manchmal merkt man halt in Köln, dass über gewisse Dinge auch so geschmunzelt wird und das so ein bisschen belächelt wird, wo jeder andere sagen würde, das geht gar nicht.
Das muss ich sagen, das finde ich tatsächlich, was sogar das finde ich mit am faszinierendsten an Köln, aber auch finde am ersten FC Köln. Das sage ich natürlich aus einer Mediensicht, der selbst in der Bundesliga medienaktiv ist. Und ich schaue immer neidisch zu den Jungs, was die beim FC machen, weil ich kenne keinen anderen Verein, der auch es sich über sich selbst lachen kann, der sich selbst nicht so ernst nimmt, der auch mal, wie gesagt, sich selbst auf die Schippe nimmt. Was da möglich ist, ist grandios, was du bei anderen Vereinen nicht so siehst, wo dann doch immer eher so, ja, jetzt haben wir gerade unentschieden oder verloren, können wir nicht machen. Da ist der FC ein bisschen anders. Und das sehe ich bei keinem anderen Verein so. Finde ich großartig.
Ich finde gerade auch bei den Fans sieht man das, ne? Ob der FC erste Liga, jetzt die Profis oder zweite Liga gespielt haben, die Fans sind ins Stadion gestürmt, die haben den Verein unterstützt. Also für mich einfach auch verrückt, wie die da das auch leben im Stadion, die Atmosphäre, und das ist einfach beeindruckend. Deshalb sage ich eigentlich zu jedem Familienvater, nimm deinen kleinen Sohn und fahr nach Köln ins Rhein-Energie-Stadion, weil ich find's cool.
Ist vielleicht immer so ein bisschen schwierig zu vergleichen, aber du hast ja auch lange in Potsdam gespielt. Wir haben in der letzten Folge noch darüber geredet, wie stark auch diese Fanszene in Potsdam ist. Merkst du das in Köln schon auch, dass ihr einfach so ein bisschen die Unterstützung der Stadt habt?
Auf jeden Fall, aber ich finde es halt schwer zu vergleichen, weil Potsdam hat Babelsberg und hat Turbine Potsdam. Und in Köln hat man Fortuna Köln, Viktoria Köln, die Männer, 1. FC Köln. Man hat halt viel mehr Möglichkeiten, sportliche Tätigkeiten zu besuchen. Und das ist jetzt nicht, dass Potsdam jetzt, also ja, wie soll ich das beschreiben? Aber ihr wisst, was ich meine, dass es halt viel mehr Möglichkeiten gibt.
Ist schon richtig. Potsdam ist halt, also Babelsberg ist halt Turbine Potsdam, da ist nichts. Und was du schon sagst, neben Fußball, du hast die Kölner Haie. Es gibt, das generell ist halt eine Metropole, wo du auch in der Umgebung so viel sportliche Angebote hast, die du partizipieren kannst. Sich da durchzusetzen in so einer Sportstadt ist natürlich was anderes, klar, absolut.
Ja, und wenn man in Potsdam durch die Stadt läuft, dann wird man auch erkannt. Und wenn man in Köln durch die Stadt läuft, da weiß keiner, okay, das ist jetzt die Spielerin vom 1. FC Köln.
Was an Karneval auch von Vorteil sein könnte, ne?
Das stimmt, aber da kann man sich auch gut verkleiden. Aber das ist halt in Potsdam einfach in dem Sinne viel kleiner und familiärer. Also ich finde Potsdam schön und ich würde die Zeit auch nie missen wollen. Und also ja, ich finde den Verein cool, ich finde das Stadion cool, die Fans. Ich bin gerne in Potsdam auf jeden Fall. Meine Familie lebt ja da auch noch in der Nähe. Deswegen ist das für mich natürlich auch Heimat.
Dann nehme ich den Ball jetzt aber auf, um zu unserem ersten kleinen Interview-Quiz-Challenge zu kommen, bevor wir weitermachen. Das ist jetzt eine Mischung aus so ein bisschen, wie gut kennst du deine Karriere selber, und so ein bisschen einfach Nachfrage. Wir haben gesagt, du bist schon eine sehr erfahrene. Kriegst du denn deine ganzen Profistationen der Reihe nach aufgezählt?
Ja, eigentlich schon.
Ja, dann.
Also ich fange mal an in Potsdam. Ja. Oder soll ich von klein auf anfangen beim SV Blau-Weiß-Tröbitz?
Den nennen wir natürlich auch noch gerne.
Richtig. Also SV Blau-Weiß-Tröbitz habe ich angefangen. Dann bin ich nach Potsdam gewechselt. Mhm. Dann von Potsdam nach Lok Leipzig. Von Lok Leipzig nach Bad Neuenahr. von Bad Neuenahr hatte ich mal eine Gastrolle in Wolfsburg für 4 Wochen. und dann nach Frankfurt und von Frankfurt halt nach Köln.
So, wunderbar.
Alles dabei?
Alles dabei, perfekt. Aber dann wirst du mir natürlich auch locker sagen können, wann, wo, wie, gegen wen du dein erstes Bundesligator erzielt hast.
Puh, erstes Bundesligator? Ich hätte dir jetzt sagen können, wo ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe, aber erstes Bundesliga.
Wo war das?
In Bad Neuenahr.
Oder? Okay.
Nicht? Erstes Bundesliga.
Welche Saison? Kommen wir gleich, welche Saison?
Nee, da kann ich mich jetzt nur blamieren. Saison, weiß ich nicht.
2-2-0-3 war deine erste
Saison. Okay, 2-3 hätte ich gesagt, genau. Mein erstes Bundesligator weiß ich gar nicht, gegen wen ich das gemacht habe.
War in deiner zweiten Saison, 2-3, 2-4.
Oh, habe ich so lange gebraucht?
Ja, in der ersten Saison hat es noch nicht geklappt. 19. Nee. Oktober 2013. 3-1, der Treffer zum 3-1 in Wolfsburg.
Und das ist alles?
Endstand damals, 2003 ging das noch, 9-1 für Potsdam in Wolfsburg.
Ja, da waren die gerade im Kommen, ne?
Die sind danach sogar nochmal abgestiegen, aber es war gerade so, genau, die sind nicht noch gekommen. Viele Vereine, jetzt keine Wissensfrage, sondern eher allgemein gefragt, wer würdest du denn sagen, war der Trainer, der dich mit am meisten geprägt hat?
Ja gut, ich habe halt in Potsdam auf der Sportschule hatte ich den Steffen Kreische und in Potsdam auch den Bernd Schröder und der hat mich auf jeden Fall geprägt und unter dem habe ich mich auch weiterentwickelt, auch was charakterlich angeht und die Härte, sage ich mal. Und welchen Trainer ich sehr viel zu verdanken habe, ist auch Colin Bell, also der mir in Bad Neuenahr das Vertrauen geschenkt hat und mich letztendlich dann auch nach Frankfurt geholt hat und mir das ermöglicht hat, Champions League zu spielen.
Also, und die Champions League zu gewinnen.
Genau, und die Champions League zu gewinnen. Aber Steffen Kreische in meinen jungen Jahren, dann Bernd Schröder im Übergang von Jugend zur Frauenabteilung. Und so die letzten Jahre war es schon Colin Bell, der mir da sehr viel geholfen hat, auf jeden Fall. Hm.
Du hast gesagt, du bist Abwehrspielerin. Welches war denn bislang die unangenehmste Gegenspielerin, unangenehmste Stürmerin, gegen die du spielen musstest?
Ja, bei der WM von der U19 gegen Marta und Champions League auch gegen Marta, gegen Rosengart, weil die ist so klein und quirlig und technisch versiert, das mag ich nicht. Aber es gab mehrere unangenehme Gegenspielerinnen. Also Lira ist auch nicht angenehm. Ja, alles so die kleinen Spielerinnen, die so quirlig sind und technisch. Bayern, Linda Dahlmann, Lina Magul, jetzt zu der Zeit, sind so die unangenehmsten, wo ich sage, nee, das macht nicht so Spaß. Also ist schön, die Herausforderung, aber wenn es gut geht, ist schön, aber unser letztes Spiel gegen Bayern war nicht so erfolgreich mit Köln.
Dann sprechen wir nicht weiter drüber, sondern sprechen über das nächste Spiel. Damit geht jetzt der Blick nach vorne. Rückrundenauftakt gegen Essen. Und jetzt eigentlich noch die wichtigste Frage. Dein wievieltes Bundesligaspiel wirst du am Freitag absolvieren?
Ja, da ich mich ja im Mannschaftssport befinde, gucke ich nicht so auf meine persönlichen Statistiken. Deshalb kann ich dir das nicht sagen.
Okay, weil jetzt, und das ist wirklich, weil wir haben uns natürlich auch vorbereitet und es ist Fakt, du bist aktuell die die letzte aktive Bundesligaspielerin mit den meisten Spielen. Das ist klar.
Krass.
Keine aktive Spielerin hat gerade mehr als du. Aber wie viele hast du? Nein, das ist wirklich die Frage, weil laut DFB, und dem vertraut man ja immer als erstes, ja, stehst du bei 278.
Ja, es kann aber hinkommen, weil es war mal bei Soccer Donner vor einer Weile so eine Tabelle mit Kerstin Garefrikes.
Die ist auf 1. Die ist auf 1,355.
Genau, und daher, da wusste ich, da war ich irgendwie bei 250. Das ist aber schon eine Weile her.
Aber jetzt kommt das Ding, wir haben es nochmal recherchiert, diese Zahl stimmt nicht. Weil wenn man dann sich bei DFB das nochmal genau anschaut und sich die einzelnen Spielzeiten ausklappt, dann fehlen 2 Spielzeiten. Nämlich einmal deine Spielzeit bei Lok Leipzig. Das waren 21 Spiele, aber die waren in der zweiten Liga.
Ja.
Aber es fehlt auch die Saison 2002, 2003, also deine allererste Saison. Die fehlt beim DFB komplett. Die ist gar nicht erfasst. Selbst wenn Krass. Du in den Statistikteil von DFB gehst und willst dir die Aufstellung von dem Jahr holen, kriegst du keine Aufstellungen. Und in deiner Aufführung fehlt das. Zum Glück gibt es andere Seiten, Fanseiten von Turbine Potsdam, die das noch aufgeführt haben. Und am Ende, und jetzt kommen wir zum Ergebnis, kann man tatsächlich auch Wikipedia trauen. Du hast aktuell, weil du hast 21 Spiele in deiner ersten Saison gemacht, du hast aktuell 299 Bundesligaspiele. Du bestreitest am Freitag dein 300. Bundesligaspiel.
Ach, krass.
Ich sehe es gerade an der Geschäftsstelle von Köln schon vor mir. Panisches Treiben rechts und links. Wir brauchen einen Blumenstrauß. Also, lieber erster FC Köln.
Da müsst ihr aber mit dem Daniel Misterek sprechen. Da muss der aber richtig was vorbereiten.
Also laut unserer Recherche, wir können es gerne nochmal abgleichen, aber wir sind der Meinung, du bestreitest am Freitag dein 300. Bundesligaspiel, würdest damit Conny Polas gleichziehen in die Top 6 der Bundesliga. Die Top 5 ist dann nur noch zwei Spiele entfernt, Simone Laudea. Das ist schon nicht so schlecht, die Marke.
Ja, das stimmt. Das ist schon nicht so schlecht. Deshalb erwarte ich am Freitag dann vom FC aber ein richtiges Feuerwerk. Nein, Spaß. Alles gut. Wie gesagt, ich bin da mit persönlichen Statistiken. Es ist schön, sowas zu hören und es freut einen natürlich auch, wenn man weiß, wie viele Spiele man eigentlich schon in den Knochen hat. Aber ja, letztendlich war es mir immer eh wichtig, was der Mannschaftserfolg, das steht über allem bei mir. Deswegen interessiere ich mich da ehrlich gesagt gar nicht so für.
Das ehrt dich natürlich auch und trotzdem denke ich mal, das ist ja schon eine schöne Zahl, wenn wir überlegen jetzt, klar, jetzt kommt erst das 300. Wenn wir jetzt noch die 51 Spiele hinzunehmen, die du in der zweiten Liga gemacht hast, dann hast du jetzt schon 350 Ligaspiele. So, wenn wir sagen, Kerstin Garefriges hat 355, gut, alle in der ersten. Aber dann gehörst du zu den ganz, ganz wenigen, die überhaupt das Glück haben, ja, so lange, so viel in den höchsten beiden Ligen Deutschlands zu spielen. Was bedeutet dir das denn, dass du überhaupt, wie gesagt, die Gelegenheit hattest, so lange, so erfolgreich Fußball zu spielen?
Ja, also wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, ist es halt schon cool und da kann man auch auf jeden Fall stolz drauf sein. Auch, dass der Körper so lange mitgemacht hat und gehalten hat, dass man, klar, man hatte die ein oder andere Verletzung, aber dass man letztendlich immer wieder zurückgekommen ist und auf dem Platz gestanden hat. Also es ist schön, eine schöne Statistik auf jeden Fall. Freut mich.
Wie ist das so für dich persönlich? Ich meine, Danny hat mal Fußball gespielt, ich spiele auch in der Kreisliga Fußball. Ich bin mittlerweile 34 und merke den Sonntag mittlerweile ungefähr bis Dienstag. Merkst du mittlerweile auch, dass du länger kaputt bist, wenn du auf dem Platz standst?
Es gab mal eine Phase, wo ich gesagt habe, oh ja, so langsam merkt man es, aber im Moment fühle ich mich wirklich richtig gut. Und ja, wie jetzt am Freitag, wo wir morgens um 4 nach Hause gekommen sind von Freiburg, so durch die Busfahrten und Auswärtsfahrten. Aber was so die Spiele angeht, muss ich sagen, fühle ich mich danach eigentlich jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich merke jetzt, dass ich 35 bin. Also ist okay. Passt im Moment alles.
Muss man den Körper da irgendwann mehr pflegen eigentlich? Ab einem gewissen Karrierealter?
Ja, auf jeden Fall. Ernährung ist halt sehr wichtig. Das merkt man ja auch selber, dass wenn ich mich gesund ernähre und viel schlafe, dass man sich natürlich fitter und frischer fühlt. Also ab einem bestimmten Alter, das ist so, dass man da mehr tun muss, als die Jungen willen. Also das ist auf jeden Fall so. Und gerade das habe ich mir auch vor der Saison vorgenommen, jetzt nochmal das erste Liga, als wir aufgestiegen sind, dass man sagt, okay, man muss jetzt nochmal mehr machen und halt auf bestimmte Punkte achten, wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hat, ach ja, ist jetzt egal, ob ich da einen Schokoriegel esse oder nicht. Also da muss man schon drauf achten, ja. Oder mal einen Kölsch trinke.
Ich wollte gerade sagen, aber solange man am 11.11. noch Vollgas geben kann und an Weiber Fastnacht, kann es noch nicht so schlimm sein.
Nein, und ein Kölsch geht auch mal, wenn nicht gerade Karneval ist. das haben wir uns schon verdient ab und zu.
Was würdest du allgemein sagen, also wenn du es auch mal vergleichst, nochmal deine Vita neben den Spielen, du warst U19-Weltmeisterin, wir haben es gesagt, du hast die Champions League gewonnen, den Vorgängerwettbewerb, den UEFA Cup gewonnen, hast mit Potsdam Meisterschaft, DFB-Pokal gewonnen. Und jetzt beim 1. FC Köln, das ist natürlich, ich sag mal, eine ganz andere Region, als dass du um Titel spielst. Aber ich habe auch mitbekommen, auch so über eine Meisterschaft in der zweiten Liga hast du dich wahnsinnig gefreut. Also welchen Stellenwert hat das Projekt 1. FC Köln gerade in deiner Karriere im Vergleich auch zu dem, was du vorher alles schon hattest?
Einen sehr großen Stellenwert, weil ich habe in Köln die Erfahrung Aufstieg gemacht, ich habe in Köln die Erfahrung Abstieg gemacht und deshalb war es für mich letztes Jahr auch eine große Ehre, als Kapitänin die Meisterschale der zweiten Liga entgegenzunehmen und den Verein wieder dahin zu führen mit der Mannschaft und dem Staff im Rücken, wo sie in meinen Augen auch einfach hingehört. Also für mich gehört der Verein, ob Frauen oder Männer, in die erste Liga. Und deshalb war das für mich schon ein sehr großer Stellenwert, dass wir das letztes Jahr dann nach zwei Abstiegen wieder geschafft haben. Und ich bin glücklich oder würde mich sehr darüber freuen, wenn wir das dieses Jahr natürlich auch schaffen. Also das erste Mal als FC Köln die erste Liga zu halten. Also auch wenn viele sagen, okay, das sollte mit der Mannschaft selbstverständlich sein, für mich ist es halt nicht selbstverständlich. Und deshalb hat die Station für mich einen sehr großen Stellenwert. Aber auch, weil ich den Verein liebe und also weiß nicht, das ist halt irgendwie, wie gesagt, spürbar anders.
Du hast mit dem Aufstieg ja dann auch nochmal verlängert, um eben auch nochmal mit in die erste Liga zu gehen und da vor allen Dingen auch deine Erfahrung einzubringen. Inwieweit machst du das? Also ich sag mal auch auf neben dem Platz, inwieweit kannst du der Mannschaft da auch einfach mit deiner Erfahrung helfen?
Ja, gerade den jüngeren Spielerinnen auch. Wenn die vor so Spielen wie gegen Sand sind schon einige sehr aufgeregt, weil sie immer denken, das ist so ein Endspiel und wenn wir das verlieren, dann bricht die Welt zusammen. Aber dann sage ich halt zu den Mädels, letztendlich ist es Fußball und das könnt ihr alle. Und wenn ihr Angst davor habt, Fehler zu machen, dann passieren erst recht Fehler. Und ihr braucht keine Angst davor haben, da rauszugehen und einfach das zu machen, woran ihr Spaß habt, weil ihr das auch alle könnt. Und da merkt man schon, wenn man mit den Mädels dann darüber spricht und denen es auch nahelegt, dass sie dann denken, ach ja, stimmt, ich spiele ja Fußball und mir macht es ja auch Spaß und ich kann das ja auch eigentlich. Und brauche mir ja gar keine Gedanken zu machen, weil Fehler passieren, ob man sich darüber Gedanken macht oder halt nicht. Das gehört auch dazu. Also, und so probiere ich den Mädels halt so ein bisschen die Aufregung und die Angst zu nehmen und da halt so ein bisschen Ruhe reinzubringen, dass sie sich da voll aufs Spiel konzentrieren können.
Du hast es gestern auf deinem Instagram-Kanal auch geteilt. Manny Islacker hat jetzt auch nochmal verlängert. Wieso hat dich das so gefreut und was habt ihr für eine Verbindung? Ihr seid ja auch zusammen Champions-League-Sieger bei Frankfurt geworden. Wie ist so euer Verhältnis?
Ja, es ist eine meiner besten Freundinnen. Wir haben uns in Frankfurt kennengelernt in der Zeit und auch als sie in München war, hatten wir immer Kontakt. Wir waren zusammen im Urlaub. Wir haben auch gute, schlechte Zeiten miteinander durchgemacht und mich hat es riesig gefreut, als sie vor 2 Jahren nach Köln gekommen ist und sich dem Projekt auch angeschlossen hat und gesagt hat, ich mache das. Sie kam von Bayern, vom großen Club und hat gesagt, okay, ich will nach Köln. Und das war für mich schon so eine besondere Entscheidung von ihr, da zu uns zu kommen. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass sie jetzt nochmal ein Jahr verlängert hat, weil sie ist sehr wichtig für die Mannschaft, für den Club. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen in die richtige Richtung gewesen. Auch auf die nächsten Jahre gesehen für den Verein.
Das wäre jetzt meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Viele junge Spielerinnen, die ihr habt, aber da ist natürlich, sind viele Namen dabei, die man schon auch bei anderen Vereinen kennt, aber so eine Mandy Islacker mit all ihren Torschützenkönigen, mit ihren Erfolgen, sticht vielleicht ein Stück weit noch ein bisschen mehr heraus. Deswegen, wie wichtig ist diese Signalwirkung auch für den Verein, auch vielleicht an andere Spielerinnen, die sich mit dem 1. FC Köln befassen, dass man hier wirklich, wie gesagt, und das muss ja das Ziel sein, sicherlich nicht nur jedes Jahr zu sagen, Klassenerhalt, sondern das Etablieren in der ersten Liga. Du hast ja es gesagt, das muss das Ziel für den 1. FC sein. Wie wichtig ist das, so ein Signal, dass man so eine Spielerin auch halten kann und weiterhin für das Projekt 1. FC Köln begeistern kann?
Ja, sehr wichtig, weil sie ist von Bayern damals gekommen, hat ja 2 Jahre bei uns gespielt. Und dadurch, dass sie jetzt verlängert hat, ist es ja auch ein Zeichen, dass bei uns was passiert, dass sie von dem Projekt überzeugt ist und dass es ihr gefällt. Und sie will halt die jungen Spielerinnen auch weiterentwickeln. Sie will ihre Erfahrung teilen, nicht nur auf dem Platz, auch neben dem Platz ist sie menschlich eine Eins mit Sternchen quasi. Sie ist so bescheiden, also sie ist Torschützenkönigin, aber wenn man ihr das sagt so ungefähr, dann schämt sie sich noch dafür, dass sie Torschützenkönigin geworden ist. Und das spiegelt halt einfach ihren Charakter auch wieder, was für ein super Typ sie ist. Und das ist, wie gesagt, in so einer Mannschaft mit so viel jungen Spielerinnen, da können die sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden. Und für die Außendarstellung auf jeden Fall das richtige Signal für die Liga.
Im Hinspiel hat Mandy euch den Punkt gesichert gegen Essen oder gerettet. Da lagt ihr 0-1 zurück, sie per Elfmeter zum 1-1. Wie gesagt, jetzt am Freitag, Rückrundenauftakt 19:15, live im Free-TV, erzählen wir immer gerne, einschalten. Rückrundenauftakt, aber auch gleich letztes Spiel des Jahres. Mit welcher Zielstellung geht ihr in diese Partie?
Ja, also ich würde gern gewinnen. Ich würde gern nochmal zum Jahresabschluss in Dreier einfahren. Aber Essen ist halt auch, haben viele junge Spielerinnen, aber auch sehr viele erfahrene Spielerinnen in ihren eigenen Reihen. Und da muss man auch den Hut vorziehen, dass sie jedes Jahr, auch wenn quasi vor der Saison immer gesagt wird, in Essen wird es jetzt schwierig und so, aber Essen kriegt es jedes Jahr hin, eine gute Mannschaft auf den Platz zu stellen und halt auch unangenehm zu werden. Und das haben die dieses Jahr wieder. Ich finde, die spielen guten Fußball. Die haben gute Spielerinnen drin. Und es wird für uns nicht einfach, aber wir werden natürlich alles dran setzen, um die 3 Punkte in Köln zu behalten.
Das wäre auf jeden Fall ein erster wichtiger Schritt zu auch deinem persönlich letzten großen Ziel, vielleicht Klassenerhalt. Steht es für dich denn eigentlich fest, dass dann am Ende der Saison Schluss ist?
Ach ja, da werde ich mir den nächsten Wochen mal Gedanken drüber machen. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt 35 und irgendwann will man ja auch mal im Leben den nächsten Step gehen und denke ich, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen dann letztendlich entschieden, wo der Weg hinführt.
Erstmal Weihnachtsgeschenke, dann da.
Genau, also,
wir hatten noch so viel zu tun.
Mit als erstes erfahren, was passiert. Nee, schauen wir mal.
Okay. Ja, beim Thema Weihnachtsgeschenke. Wir hätten zum Abschluss auch nochmal eine kleine Weihnachtsfragerunde an dich. Und da würde ich jetzt vielleicht nochmal kurz reingehen. Oder hattest du noch eine sportliche Frage, Danny? Ich möchte da jetzt nicht unterbrechen.
Zielstellung ist klar, 3 Punkte im letzten Spiel des Jahres. Alles gesagt.
3 Punkte, Klassenerhalt und nächstes Jahr auch mal einen großen Ärger.
So, und natürlich wahrscheinlich ohne Gegentor ist klar. Hinten muss die Null stehen.
Ja, und vorne einschießen.
So, und genau, und wir nehmen ja auch mit einen großen Ärger. Gut.
Ja, unsere Torverhältnis muss sich auf jeden Fall verbessern. Das ist für eine Abwehrspielerin nicht schön anzusehen.
Okay, dann sammeln wir jetzt abschließend noch ein paar Weihnachtsinfos und starten mit der Frage, mein liebster Weihnachtssong.
Last Christmas.
Tatsächlich, echt, findest du
ja,
den wirklich find gut?
Ja, finde ich schön. Mir ist auch gerade so schnell nichts anderes eingefallen.
Was ist denn bei dir, Markus?
Ich glaube, Dezemberträume von Rolf Zukowski. Und ja, also ich weiß nicht, also ein paar von Kevin allein zu Hause auch, da ich bin mir nicht immer ganz sicher, wie die heißen, aber ich finde, Last Christmas ist wirklich der Todessong für mich.
Aber der kommt doch zu oft im Radio, das ist das Problem. Deshalb, glaube ich, kann man den irgendwann nicht mehr hören.
Ja, das stimmt. Okay, meine liebste Weihnachtssüßigkeit.
Marzipanstollen.
Mein liebstes Weihnachtsfesttagsessen.
Am ersten Feiertag ganz bei der Mama mit Knödel.
Sehr gut. Vielleicht ein bisschen kniffliger. Mein liebstes Weihnachtsdekostück.
Der Weihnachtsbaum.
Okay, steht der schon bei dir?
Nee, erst am 24. stellen wir den immer auf.
Ah, okay. Dann das beste Geschenk aller Zeiten.
An Weihnachten? Ich habe viele schöne Geschenke bekommen, aber eines, was ich immer noch habe, ist eine Engelskette von meiner Mama, eine goldene mit einem Engelsflügel. Das ist ein besonderes Geschenk für mich gewesen, auf jeden Fall.
Und letzte Frage, mein größter Weihnachtswunsch.
Dass meine Familie und Freunde alle gesund bleiben und glücklich sind.
Sehr schön. Das wünschen wir auf jeden Fall auch. Gut, Peggy, vielen herzlichen Dank.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein schöner Jahresabschluss. Da nutzen wir die Gelegenheit und wünschen das natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Vielen Dank, dass ihr wieder die Hinserie der Saison bis jetzt dabei wart. Es macht immer noch sehr viel Spaß. Vielen Dank. Wir wünschen euch auch eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Urlaubszeit. Genießt die Zeit. Danny, das wünsche ich dir natürlich auch.
Danke, Markus. Dir auch.
Ich wünsche euch das natürlich auch. War schön, euch kennengelernt zu haben auf jeden Fall. Von Danny habe ich ja schon viel gehört.
Ah, oh.
Nein, Spaß.
Gut, so, jetzt kommen wir mal zu dem. Also in diesem Sinne, macht's gut, tschüss, das war's jetzt. Wir sollten das jetzt abbrechen. Lieber erster FC Köln, wir gucken ganz genau am Freitagabend hin, ob da Blumen kommen. Wir werden es schauen, 19:15.
Ja, da muss was passieren auf jeden Fall.
Also, bleibt alle gesund, schöne Feiertage.